kommt ja im Lauf jeder Medienkarriere zu dem Punkt, ab dem sich insbesondere Männer einbilden, dass sie jetzt so eine halbgare Politikerkarriere anfangen müssen.
Ja.
Also es gibt viele verschiedene Beispiele von Satire-Leuten, die dann so halbironisch ankündigen, für irgendwen zu kandidieren. Martin Sonneborn ist da das beste und das schlechteste Beispiel tatsächlich. Aber ich habe jetzt ich will keine Politikkarriere jetzt anfangen, sondern ich habe eine konstruktive Forderung, die wirklich alle Probleme lösen oder zumindest mindern würde. Mein großer Vorschlag, der packt ganz, ganz unten an. Ganz unten fängt er an, dieser Vorschlag. Und ich sag dir erstmal, was das alles bringen würde, und dann sage ich dir, was es ist.
Okay,
Zwar, mit diesem Vorschlag, mit dieser einzelnen Maßnahme, würde ich Inflation besiegen.
Ja, gut.
Ich würde den Energieverbrauch der Welt drastisch reduzieren. Mhm. Ich würde gesundheitliche Probleme, alles was so zum Beispiel mit Übergewicht oder so schmerzenden Gelenken zu tun hat, das würde ich lösen. Mhm. Spritverbrauch würde ich reduzieren, Energieverbrauch würde ich reduzieren, Inflation, das ist alles. Letztlich würde ich wahrscheinlich Kriege auch schwerer durchführbar machen auf Jahrzehnte, weil sich erstmal alle Waffentechnologie daran anpassen muss. Das würde ich alles mit einem Fingerschnipp schaffen.
Hat es was mit der Cannabis-Legalisierung zu
tun? Nein, auf gar keinen Fall.
Okay. Ich dachte, vielleicht bist du jetzt so Hippie geworden.
Nee. Das würdest du merken, wenn ich ein Hippie werde. Ich hätte innerhalb kürzester Zeit...
Du hättest eine Ballonhose an.
In der Sekunde, in der ich ein Hippie wäre, hätte ich verfilzte Haare.
Ja, wirklich, bei dir gibt's nicht so viel zu verfilzen.
Ja, aber dann schon. Mein Vorschlag, meine Vision für die Welt ist, dass wir die Erdanziehungskraft um 0,02 Meter pro Quadratsekunde verringern. Wenn wir nämlich eine geringere Erdanziehungskraft haben, dann wiegen Lebensmittel zum Beispiel weniger. Das heißt, in der 500 Gramm Nudelnpackung ist dann mehr drin und das bekämpft die Inflation. 500 Gramm Äpfel zum Beispiel würden auf der Lebensmittelwaage bei Edeka weniger wiegen, man zahlt weniger, Inflation besiegt. Flugzeuge bräuchten weniger Sprit zum Abheben. Menschen wären leichter, Gelenke wären nicht so sehr belastet und im Prinzip könnte man damit auch so grassierendes Übergewicht besiegen. Es wäre alles Heizungen, Warmwasserheizungen bräuchten nicht mehr so viel Energie, um das alles durchs Haus zu pumpen.
Wie viel Erdanziehungskraft haben wir denn jetzt? Weil jetzt
9,81.
Ist doch die Stufe einfach. Nein, das hast du ja ausgedacht. Die Stufe ist einfach normal. Einfach Erdanziehungskraft, sei ehrlich.
Das stimmt, das ist eine absolute Lüge. 9,81 Meter pro Quadratsekunde kommt ausschließlich aus meinem Gehirn. Das ist nichts, was man in der 5. Klasse im Physikunterricht lernt. Du hast recht.
Hey, die 5. Klasse ist mega lange her.
Fairer Punkt.
Und auf wie viel würdest du es dann runterfahren?
Ich würde wirklich, es würden so 0,02 weniger, also so 9,79 Meter pro Quadratsekunde.
Meinst du, das macht schon so einen Unterschied?
Ja, es macht einen mega Unterschied.
Und wie würde sich das auf unseren Alltag auswirken?
Also Flugzeuge brauchen weniger Energie zum Abheben. Autos brauchen weniger Sprit. Wagen, wie gesagt, Dinge werden leichter. 500 Gramm Nudeln wären dann, keine Ahnung, eigentlich 510 Gramm Nudeln. Und damit hast du ja eine Inflationsbekämpfung, eine effektive, weil du mehr bekommst für den gleichen Preis.
Ich bin gerade auf Ken FMs YouTube-Account gelandet.
Nein, es ist nicht. Es ist mega logisch.
Ich bin auch sehr verwirrt.
Ich glaube,
es geht nicht auf.
Doch, natürlich geht es auf.
Und wie willst du das machen?
Ganz einfach. Je schwerer zum Beispiel ein Planet ist, je mehr Masse der hat, desto höher ist seine Anziehungskraft. Das heißt, wir müssen die Masse der Erde reduzieren. Und meine Idee wäre dann einfach, wir bohren irgendwie am Nordpol oder am Südpol, von mir aus am Äquator, das muss man mal raus, im Marianengraben. Das ist ja der flachste, der dünnste Punkt der Erdkruste. Da bohren wir ein Loch rein und pumpen einfach so ein paar 100 Millionen Kubikkilometer Lava raus. Das merkt niemand und die Erde hätte weniger Masse und wir hätten weniger Anziehungskraft. Alles wird billiger, alles wird einfacher. Wir werden leichter. Das Leben wird wortwörtlich leichter. Vögel fliegen dann höher. Wie cool ist es? Insekten haben keine Ahnung, was abgeht. Sind auch, ja, nerven uns erstmal nicht mehr.
Die Insekten, für die muss es wirklich die krassesten Krank. Auswirkungen.
Und wir würden das nicht mal, vielleicht wäre das die Auswirkung auf das Leben auf der Erde gar nicht so schrecklich, weil wir würden das ja über Jahrzehnte langsam machen.
Achso, du willst langsam abpumpen.
Ja, ich würde das jetzt nicht so.
Nicht so von 0 auf 100.
Nicht so wie ein Luftballon, sondern nicht so wie so eine Wasserbombe, alles gleichzeitig raus, sondern so langsam abpumpen ins All. Und wenn wir ganz viel Lava ins All abpumpen, dann hätten wir auch einen zweiten Mond. Und das ist ja ein cooler Faktor für zum Beispiel Weltraumtourismus.
Oder eine lange Lavawurst.
Oder eine lange Lavawurst, was ich auch anschauen würde, was objektiv auch cooler ist als ein zweiter Mond.
Ja, das stimmt.
Und das ist gut für den Weltraumtourismus, der leichter wird, weil weniger Kraft uns an die Erde bindet.
Ja, perfekt. Ich glaube, ich habe da gar nichts hinzuzufügen.
Ja,
ich würde das einfach so
Herr
abnicken
Scholz,
und kaufen.
Sie. Herr Scholz,
mach doch mal eine Petition.
Ja.
Okay.
Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Wie bist denn du heute hergekommen? Die BVG streikt ja.
Ich bin S-Bahn gefahren.
Ach so, ja, weil die S-Bahn fährt nämlich. Du bist smart, du fährst nämlich S-Bahn.
Ich habe gar nicht dran gedacht, dass die streikt.
Du hast es gar nicht auf dem Schirm.
Ich liebe Streiks, ich finde jeden Streik gut, aber du hattest recht, die BVG streikt.
Ich bin nämlich mit dem E-Scooter hergefahren und der ist auf dem Weg, also der hatte von Anfang an nur noch zwei Stufen. Also ich wusste, der kann noch einmal weniger werden und dann geht er aus.
Ja.
Ich habe mich gefragt, was passiert? Falle ich dann gleich einfach runter, weil der auf einmal stoppt? Aber nein, diesen Smarter, der wird einfach langsamer. Und ich hatte aber schon noch ein gutes Stück bis hierhin vor mir. Und dann war ich so, fahre ich jetzt einfach in der langsamsten Schnelligkeit von dem E-Scooter her und bin dann immer noch schneller und bequemer unterwegs, als wenn ich laufe. Und das habe ich eine Zeit lang durchgezogen. Kam mir dann aber irgendwann ein bisschen albern vor und dann habe ich ihn abgestellt und musste wieder den nächsten E-Scooter holen. Das Lustige ist, es waren extrem viele Leute auf dem Fahrrad und auf dem E-Scooter unterwegs. Also wirklich, die Fahrradfahrwege waren so voll, wie ich es noch nie gesehen habe in Berlin.
Das ist für mich das am wenigsten relatable Thema aller Zeiten. Es tut mir leid.
Warum?
Weil ich noch nie E-Scooter gefahren bin.
Und Fahrrad?
Ja, Fahrrad, ganz im Ernst, auch schon echt lang nicht mehr.
Sehr gut.
Ich bin begeisterter Spaziergänger. Ich bin auch heute wieder so zumindest von der Frankfurter Allee hierher spaziert. Und heute ist der erste Frühlingstag. Merkst
Hast du das jetzt so festgelegt?
Ja, natürlich. Spürst du das nicht?
Doch, man spürt es ein bisschen. Aber es ist trotzdem noch kalt.
Man kann der A Cappella-Band Wise Guys viel vorwerfen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber Sommer ist tatsächlich, was in deinem Kopf passiert. Egal, ob du schwitzt oder frierst. Heute ist nicht der wärmste Tag, den wir bisher im Jahr hatten.
Nein.
Aber es ist der frühlingshafteste.
Und ich habe mir gerade erst vor ein paar Wochen eine Tageslichtlampe bestellt, weil ich gemerkt habe, ich ertrage es nicht mehr, wie dunkel das ist. Ich habe dir ein Foto von der geschickt. Mhm. Die war viel zu teuer. Es war wirklich, unangenehm, wie teuer die war. Ich dachte, man findet so eine für 15 Euro, aber nein, die wirken dann nicht, weil die brauchen so eine gewisse Anzahl von kleinen Glühbirnchen da drin oder es hat eine andere LED-Birne oder so, damit die wirklich diese Wirkung auf dich haben und dass dann irgendwelche Sachen ausgeschüttet werden, Hormone, die irgendwie gut für dich sind. Und ich habe mich schon gefragt, habe ich die mir zu spät gekauft? Mhm. Lohnt es sich jetzt nicht mehr?
Ja, ich wollte dir
das nicht. Kann ich die 4 Wochen Winterdepression auch so einfach noch mitnehmen?
Du hast mir das geschickt und ich hatte schon die Nachricht mit, das ist ein bisschen zu spät dafür, eingetippt. Aber ich habe mir gedacht, nein, Sebastian, du bist immer so zynisch, du machst immer alles kaputt.
Freu dich doch mal für mich, ja, für meine Mental Health Gadgets.
Und deshalb habe ich die Nachricht dann gelöscht und habe dir geschrieben, gut,
Spitzenklasse.
Mach weiter, finde ich gut.
Ja, und jetzt sitze ich jeden Morgen, während ich mich schminke oder frühstücke, setze ich mich 20 Minuten vor diese Lampe. Ich merke keinen Unterschied, aber ich habe Placebo auf jeden Fall.
Ich frage mich, warum man so Computerbildschirme nicht mit so einer Tageslichtlampe so beleuchtet.
Das wäre so smart.
Weil dann hättest du nämlich das blaue Licht vom Bildschirm macht dich irre, was ich übrigens eine Verschwörungstheorie finde.
Danke, dass du das ansprichst. Ich glaube, es ist auch Quatsch. Niemand hatte jemals, hast du schon mal eine Brille dir geholt?
Nein.
Okay.
Ich bin normal.
Wenn man sich eine Brille holt, danke. Wenn man sich eine Brille holt, was ich schon oft habe machen müssen, dann fragen die dich immer, willst du so einen Blaulichtfilter? Und ich habe jedes Mal, bin ich dann so, weiß ich nicht, will ich einen, muss ich einen wollen, verkauf ihn mir doch mal. Warum brauche ich den denn? Weil wenn du sagst, dass ich den brauche, dann bezahle ich da gerne nochmal 40 Euro für mehr. Und dann sagen die meistens sowas wie, wenn ihnen häufiger im Alltag beim Arbeiten die Augen wehtun. Das hatte ich noch nie.
Nee.
Und wer hat denn das?
Natives
hat das?
Ja, es gab auch vor so ein paar Jahren, das weiß ich aber nur, weil die damals den FC Bayern gesponsert haben, gab auch so Unternehmen, die so Augentropfen anbieten, wenn die Augen zu trocken sind.
Aber das haben wir doch normal jetzt mittlerweile. Es wird doch einfach vererbt, weil wir doch die ganze Zeit am
Glaubst Laptop du, dass sich der Mensch anpasst schon jetzt?
Ja, also, ich glaube es.
Ja, so wie bei mir, wo ich den Handyfinger.
Ja.
Vielleicht, also ich habe so eine Einkerbung am kleinen Finger. Das hatten wir schon mal, glaube ich, besprochen. Das
Hier,
hast
ne?
du nicht.
Da, wo das Handy drin
ja,
liegt.
Ja, genau, den habe ich. Und glaubst du, meine Nachkommen könnten das auch schon haben? Die kommen schon mit dem Handyfinger auf die Welt.
Vielleicht nicht deine, aber vielleicht so ein paar danach.
Ich glaube, das dauert länger evolutionär. Das muss ja auch ein Vorteil sein.
Weil du hast ja am Anfang gerade ganz schräge Sachen behauptet, deswegen behaupte ich das jetzt.
Das meint zwar wissenschaftlich, aber es müsste ja so ein evolutionärer Vorteil sein. Das müsste also eine Person geben da draußen, die sagt, hey.
Naja, der Finger ist dann irgendwann so ein bisschen angerundet auch.
Also es müsste ja ein Vorteil sein, der mir so einen evolutionsbiologischen Vorteil gibt. Also es müsste jemanden da draußen geben, der so sagt, hey du, Sebastian Hotz, ich möchte mich ausschließlich mit dir fortpflanzen, weil du den Handyfinger hast. Ich glaube ehrlich gesagt nicht der Fall. Ich glaube, wenn, dann behindert der Handyfinger, der behindert
den Fortpflanzungsprozess.
Ich glaube ehrlich gesagt schon. Ich glaube, gerade sind viele Leute an den Kopfhörern und an den Lautsprechern, Bluetooth-Boxen, die sagen, lieber nicht mit ihm fortpflanzen.
Also, ich glaube ja, dass wir wahrscheinlich die nächsten Generationen nach dir werden ja gar nicht mehr am Handy sein. Wir haben ja dann alle nur noch sowas Apple Vision Pro mäßiges. Doch, ich glaube, wir haben dann wirklich so Brillen oder irgendwelche Chips oder irgendwie sowas. Aber glaubst du wirklich, wir sind noch so viele Jahrzehnte am Handy oder Jahrhunderte?
Ich glaube ja, weil nämlich auf etwas draufschauen, zum Beispiel auf den Bildschirm oder auf ein Buch oder auf einen Baum, etwas sehr Menschliches ist.
Aber wir gucken dann ja auch auf etwas, ne? Also wenn
ja, aber du hältst, das Wegschauen fällt erheblich schwerer. Und ich kann mir für mich nicht vorstellen, dass es jemals attraktiv wird, dass ich mir einen Bildschirm direkt in die Augen oder vor mein Gesicht schnalle. Das ist nichts, was so für mich im Alltag erstrebenswert ist.
Aber
wenn du im Kino
Handy
bist, ist
eigentlich
geil.
Nicht erstrebenswert.
Naja, doch, weil du kannst auf dein Handy schauen und du bist trotzdem noch in der Welt, in der sich Menschen seit 1 Million Jahre befinden. Ich glaube wirklich, dass das so, das klingt, wahrscheinlich kann man diesen Clip in 10 Jahren rausholen.
Ja, ich glaube auch.
Und es hört sich an wie so Leute, die sagen, dass sich das iPhone nicht durchsetzt.
Ich
kann mir, das ist so ein Sprung nochmal in der Qualität des auf Dinge schauen.
Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass wir gerade in so einer Zeit leben, wo alles auf einmal ganz schnell geht? Also so wie mit der KI, weil wenn man sich jetzt, ich gucke ja gerade Shameless, darüber wollte ich auch noch mit dir sprechen.
Ja.
Habe ich ja schon letztens erzählt, das ist aus 2011, ging die erste Staffel los, es sind 10 Staffeln. Jeremy Allen White ist damit, glaube ich, so mit berühmt geworden.
Ja.
Er ist dann noch ganz klein und mausig und das ist total interessant, sich das jetzt zu rewatchen. Ich habe das noch nie geschaut, weil man nämlich sich auch nochmal angucken kann, wie so eine Produktion, die damals ja wahrscheinlich so mega fancy und so das Neueste war, so wie irgendwie vielleicht heute Sex Education oder Euphoria, wie das damals aussah. Und ich bin jetzt bei Staffel 2 und es gab eine Szene, wo von einem Flugzeug ein Teil runtergefallen ist in die Stadt. Und ich war wirklich geschockt, wie scheiße das aussah. Es sah so trash aus, diese Animation war so hässlich. Und wenn man sich jetzt anguckt, was heute könnte das KI geiler machen.
Ich glaube
aber auch
dass
erst seit einem halben Jahr oder so.
Ich glaube, das ist eine Budgetfrage. Weil so Marvel-Filme aktuelle, die sehen auch scheiße aus, muss man sagen.
Das stimmt.
Weil die Studios, die Animationsstudios, die diese krassen Visual Effects machen, habe ich gelernt, was der Unterschied zwischen Special und Visual Effects ist. Special Effects sind so handwerkliche Sachen.
Ja.
Also so, wenn du so eine riesige Baggerschaufel benutzt, damit es aussieht wie ein Roboterarm oder so. Und Visual Effects sind so Computersachen.
Okay, ja.
Weil die Firmen, die für Marvel zum Beispiel diese Visual Effects machen, die werden so auf Kosteneffektivität und Zeitersparnis getrimmt, dass das mittlerweile scheiße aussieht und dass Filme von vor 10, 14, 15 Jahren geilere Spezialeffekte haben, als die heute rauskommen in manchen Fällen.
Also bei Shameless ist es auf jeden Fall nicht so.
TV-Produktion.
Aber ja, auf jeden Fall, ich glaube eher, dass jetzt gerade dass es jetzt sehr schnell gehen wird auf allen Ebenen und dass viele Jobs sehr schnell, also schneller als wir es uns vorstellen können, ersetzt werden von KI.
Aber es gibt ja, wir sind ja in einer Woche, in der eine große KI-Sache stattgefunden hat und ich glaube, es ist noch ein kleiner Schritt von einer ernstzunehmenden Technologie. Und im Moment ist es halt ein bisschen so eine Sache für kleine Internet-Scammer. So wie Bitcoin ja auch so eine Zukunftstechnologie ist.
Ja,
und im Moment
ist
eine Kryptowährung immer noch was für so Scammer-Bros, die eigentlich nur für so ein paar Schafe, die letzten paar Euros aus der Hand ziehen wollen. Nee, wir sind in der Woche, das Jahr 2024 war reich an coolen Memes. Ich würde sagen, das, was letztes Jahr so ein bisschen dieses Millionärs-U-Boot war, ist dieses Jahr möglicherweise die Glasgow Wonka Experience. Und wenn du möchtest, könnte ich dich kurz in die Welt der Glasgow Wonka Experience entführen. Also, im Zuge dieses Timothée Chalamet-Film, der Wonka-Film.
Timothée
Chalamet. Im Zuge dieses Wonka-Films ist in Glasgow die Wonka Experience entstanden.
Kurz, erste Nachfrage. Der Film ist doch schon voll lange her.
Der war letztes Jahr im Herbst, Winter.
Ja, ja. Warum gibt es denn jetzt eine Experience dazu?
Naja, weil, die Disney-Film Mickey Mouse ist auch schon länger her und es gibt eine Experience.
Okay, gut.
Also ist gerade noch so im geistigen Mainstream, im popkulturellen Mainstream. Und dann gibt es da natürlich so Dinge, die sich daran festketten wollen. Und die Wonka Experience klingt jetzt erstmal nach etwas, halt so einer kleinen Touristenattraktion in Glasgow, so wie Madame Tussauds vielleicht. Und es hat auch so in seiner ganzen Bewerbung ausgesehen wie etwas aus Madame Tussauds, denn es gab so Werbebilder, die aber allesamt KI-generiert waren. Also hier sieht man so ein recht offensichtlich KI-generiertes Bild und man sieht dann so riesige Lollipops und so mit Süßigkeiten gepflasterte Wege. Aber
sieht aus wie Alice in Wonderland.
Ja, aber es sieht halt, man schaut drauf und man sieht KI generiert.
Ja.
Und trotzdem wurde diese fantastische Veranstaltung, die so eine Wonka-Experience sein soll, die wurde beworben und viele sind da mit ihren Kindern hin. Eintritt, Kostenpunkt 45 Euro.
Und die haben das auf Basis von diesen Fotos gekauft?
Genau, ja.
Wahnsinn.
Also ich kann es nicht verstehen, aber wenn du so in Glasgow bist und du bist irgendwie mit Kindern unterwegs und du machst die ganze Zeit irgendwie nochmal hier in den Pub gehen und hier nochmal und dann Schottland noch ein Bier trinken.
Dann guckst du, was kann man hier mit Kindern machen und dann kommt es direkt oben bei Google und dann kaufst du einfach zwei Tickets und denkst dir so.
Genau,
oder
passt
fünf
schon.
Und passt schon, ja.
Die werden schon irgendwie unterhalten sein. Und diese 45, die 45 Dollar Experiential Willy Wonka Exhibit war komplett von oben bis unten enorm scheiße, weil es einfach aussah wie etwas, was wir beide schon erlebt haben, nämlich halt so ein Indoor-Kinderspielplatz und zwar ein schlechter.
Ich weiß nicht, was du damit meinst. Also Karls Erdbeerhof ist ja wohl auf einem ganz anderen Level.
Also ich sag's, wie es ist. Ich meine konkret das Tucherland in Nürnberg. Das ist einfach so eine Halle mit so einem Trampolin und so einer Tret-Go-Kart-Bahn und einem Bällebad.
Jolos Kinderwelt für mich gewesen,
genau.
In Berlin-Kreuzberg.
Ja.
Wirklich genau das Bällebad, dann gab es so aus Leder so ein Pudding, der sich so aufgepustet hat und du solltest auf die Spitze klettern. Das hat man nur geschafft, wenn man da barfuß hochgerannt ist, damit man genug Grip hat. Und dann gab es so eine kleine Lokomotive, wo man sich auch hinsetzen konnte, die sich immer nur im Kreis gedreht hat und es war aber damals richtig geil.
Die Willy Wonka Experience in Glasgow war genau sowas, aber halt für 45 Dollar und es sieht wirklich so komplett lieblos und scheiße aus. Und man könnte sagen, dass es genau das ist, was so KI für Kunst bedeutet. Es ist einfach maximal denkfaul, einfach hingerotzt.
Plump.
Plump, ohne auch nur einen Funken Wille dazu, jemandem etwas Gutes zu machen damit, sondern einfach nur eine Halle, irgendwie so ein lieblos aufgestellter Regenbogen. Es gibt so fantastische Bilder, schaut euch das wirklich an. Es gibt so fantastische Bilder von so ausgedruckten Bettlaken mit irgendwelchen lustigen Süßigkeitenwelten.
Sieht halt aus wie ein riesen Prank, ne?
Es sieht aus wie ein Prank. Es ist letztlich ein Prank, es ist halt ein Scam. Das Schlimme und Lustige ist, dass da auch so SchauspielerInnen engagiert worden sind. Zum Beispiel der Oompa Loompa. Der Oompa Loompa ist einfach so eine Frau mit einer grünen Perücke. Man muss sagen, weniger racist als die tatsächlichen Oompa Loompas. Das ist nicht so schlecht, das kann man ihm nicht vorwerfen. Dann einfach so ein blöder Chemiebaukasten davor hingestellt. Und man muss ehrlich sagen, die Oompa Loompas und alle anderen SchauspielerInnen dort haben das Beste aus dem Job geholt. Also das sieht furchtbar aus. Es sieht aus, als würde sie Meth kochen. Aber es gibt noch andere Bilder, auf denen die so Kinder ganz... Die macht da wirklich das Beste aus Situationen. Mhm. Ganz lieb zu Kindern und kriegen dann noch so ein Nimm-2 oder so. Das geht halbwegs.
Aber haben die Kinder denn gecheckt, was passiert?
Ja, es gibt TikToks aus dieser Experience-Welt und die Kinder checken, wenn etwas nicht so ist, wie es sein soll. Mhm. Kinder sind mit wenig zufrieden, aber wenn etwas so kacke ist und lieblos ist, dann merken das Kinder.
Das ist ja richtig beschissen gewesen.
Es war unglaublich scheiße. Es gibt so ein Interview von dem Typen, der so eine Willy Wonka-mäßige Figur da gespielt hat und der hat gesagt, dass er halt ein Schauspieler ist, der jeden Job macht und hat ein Skript bekommen, das auch KI-generiert war und es hat keinen Sinn ergeben, dieses Skript. Und am Ende des Skripts stand so, dass ein Kind von einem Staubsauger aufgesaugt wird. Und dann hat er die Veranstalter gefragt, so, ja, habt ihr denn so einen Gimmick-Staubsauger? Kann ich da irgendwie was machen? Und dann waren die so, ja, nee, leider nicht. Das ist so furchtbar.
Aber wer hat das denn gemacht?
Es waren halt so Scammer in Glasgow.
Und die haben sich das Geld eingesteckt?
Die haben sich das Geld eingesteckt. Und die haben halt komplett auf KI basierend Werbematerial gemacht. Die haben mehr oder weniger haben die einfach ChatGPT gefragt, hey, was könnte man denn in der Willy Wonka Experience machen?
Ich habe gar keine Lust auf die Netflix-Doku darüber. Es nervt mich jetzt schon.
Ich habe richtig Bock darauf, weil es ist sehr, sehr lustig und es ist einfach so ein tiefer Einblick in die Logik von Menschen, die denken, dass ChatGPT alles Kreative ersetzen kann.
Aber
kann
glaubst du,
nicht.
Das meinten die wirklich, dachten ja. die wirklich, die, also die haben doch am Ende erreicht, was sie wollten, oder? Sie haben ihr Geld bekommen.
Ja, aber ich glaube, dass der Grundgedanke schon so was war wie, wir kürzen jetzt mal ab und wir lassen einfach dieses Programm, dieses Computerhirn, alle wesentlichen Planungs- und kreativen Aufgaben erledigen und wir stecken uns dann einfach das Geld ein.
Aber haben sie dann auch ChatGPT gefragt, wie sollen wir das designen? Und dann hat ChatGPT gesagt, druck ein paar lustige Lollipops auf eine Bettdecke und häng die dann dahin und dann sieht's aus wie ein cooler Hintergrund.
Ich glaube, die Ausführung war auch schon echt kacke von den Veranstaltern
ja,
selbst.
Ja, deswegen.
Ich glaube, ChatGPT spuckt halt irgendwas aus wie, mach ein stimmungsvolles Willy Wonka-themed Hintergrund irgendwo hin und dann haben die halt irgendwie auf Flyer-Alarm so ein Banner ausgedruckt.
Aber das können die ja nicht ernst gemeint haben.
Ich glaube,
also das war doch mit vollem Bewusstsein. Also
ich glaube, wenn du Menschen verarschen möchtest, wenn du Menschen scammen möchtest, ja. dann brauchst du eine gewisse Geringschätzung gegenüber allen, die deine Kunden sein könnten.
Ja.
Und die dachten halt, naja, wir verkaufen jetzt irgendwie für 140 Euro eine Familienkarte. Was sollen die denn machen? Sich beschweren? Die sind ja trotzdem Nachmittag da mit ihren Kindern. Und wir haben Schauspieler engagiert. Was das vielleicht Lustigste war an der ganzen Sache ist übrigens, dass aus irgendeinem Grund es ein Bösewicht gab in dieser Welt von Willy Wonka, der nicht in den Willy Wonka-Filmen stattfindet.
Ich habe nämlich auch gerade überlegt, gibt es da einen?
Der Bösewicht, ich zeige ihn dir.
Ich habe echt lange Willy Wonka nicht mehr geguckt und ich habe mir ja den Film nicht angeguckt, auch in Absprache mit dir, weil Timothy Chalamet bei mir irgendwie durch ist. Ich hatte irgendwie keine Lust auf den Film, nicht ganz ehrlich.
Es gibt so einen zusätzlichen Charakter, den vielleicht haben die den halluziniert. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hat, aber es gibt einen Charakter, der heißt The Unknown.
Okay.
Und sieht einfach so aus?
What? Ja. Das ist mega gruselig.
Also das ist im Prinzip, das sieht aus wie der Silver Surfer, der bei Kiss gespielt hat, finde ich.
Oh.
Also es sieht aus wie, das ist so ein Mann mit einer silbernen Maske, aber der sieht ansonsten aus, als wäre er bei Kiss, muss ich sagen.
Mhm.
Also es ist ganz weird und das ist einfach so der Bösewicht, den es halt nicht gibt im fucking Wonka-Universum. Und du siehst wirklich in jedem Bild, es ist so kacke, es ist so cheap. Die Kinder haben keinen Bock.
Vor allem, das sieht alles so aus,
Bock.
Als wären dann danach auch so 5 Kinder ja. so verschwunden. Und
nee,
die würden
das,
bis heute gesucht werden.
Das wäre
so,
tatsächlich,
den Vibe gibt es.
Das wäre tatsächlich das Authentischste an ja. dieser Wonka-Experience, wenn 5 Kinder einfach verschwunden sind. Ehrlich gesagt würde ich mein Kind lieber in die tatsächliche Schokoladenfabrik schicken. Da hat es eine ja. bessere Zeit. Selbst wenn es vielleicht von so einem riesigen Schokoladensauger aufgesaugt wird, es hat eine bessere Zeit als in der Wonka-Experience.
Oh Mann.
Aber ich finde das so cool, dass man so eine riesige neue Technologie entwickelt hat, wie ChatGPT, wie AI, die potenziell wirklich viel verändern kann. Und das Erste, wozu wir es als Menschheit nutzen, ist so, wie können wir die
Damit
schlechteste Experience überhaupt erschaffen? Und wir haben es geschafft. Und ganz ehrlich, das hätte sich tatsächlich kein Mensch so ausdenken können. Jeder menschliche Gedanke wäre besser gewesen als das.
Aber findest du, es sieht nicht auch so ein bisschen aus wie in so einer Serie, so bei Sex Education, wenn die irgendwie für irgendwen so Geldspenden sammeln müssen und dann machen die so eine Veranstaltung und dann basteln die das alle so zusammen, so lauter Jugendliche. Ich finde, so den Vibe gibt mir das.
Ja, aber selbst wenn ganz viele Jugendliche, die handwerklich wirklich nicht begabt sind, womit ich mich relativ gut identifizieren kann, selbst wenn das ganz viele Jugendliche machen, da ist zumindest irgendein Ehrgeiz drin, irgendeine Liebe zu dem Thema, irgendein Funken von dem, was uns als Menschen zu Menschen macht. Und das
ja,
ist halt das
ist wirklich
Berg.
Komplett lieblos, sowas auch Kindern anzutun. Ist wirklich, da spürt man wirklich gar nichts mehr im Leben, wenn einem das egal ist.
Und ich glaube, sowas hat halt vor 40, 50 Jahren hätte sowas geklappt, weil erstens hätten die Rechteinhaber das nie rausgefunden, dass es sowas gibt. Und zweitens hätte sich auch nie irgendwer irgendwo darüber beschweren können, außer in der Lokalzeitung. Und ich glaube, vor 40, 50 Jahren gab es so viele nicht lizenzierte so Freizeit- und Vergnügungsparks und Anlagen, in denen du einfach wirklich die dümmste Scheiße machen konntest. Und das ist leider durch Intellectual Property, Anwälte und so weiter leider verloren. Und das Internet leider verloren gegangen.
Ich hätte noch eine weitere Experience, die diese Woche wichtig war.
Ajo.
Und also eine große Experience diese Woche, wenn man in Deutschland lebt, wenn man vielleicht sogar in Berlin lebt, war Kreuzberg. Und bevor wir genau darüber reden, warum Kreuzberg die Experience diese Woche war, ja, diese Meldung von dir ist akzeptiert, Sebastian. Was möchtest du sagen?
Ganz kurzer Einwurf zu Kreuzberg.
Ja. Es gibt jetzt nichts Falsches.
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Es gibt so ganz viele rechtskonservative Männer im Internet, die sich natürlich als starke, mutige Männer inszenieren. Und die haben wahnsinnige Angst vor Großstädten. Und ich finde es nichts witziger als das, weil die haben dann immer so, ja, in Berlin, da kannst du ja keine 3 Meter gehen, ohne ausgeraubt zu werden. Und Offenbach ist nicht bewohnbar und Bochum ist
aber
nicht bewohnbar.
Aber bin ich nicht das Gleiche, wenn ich sage, ich habe Angst im Wald?
Du,
ich bin das Gleiche, nur andersrum.
Du bist eine migrantische Frau. Du hast sehr gute Gründe, Angst im Wald zu haben.
Okay, fair enough.
Und es gibt auch Gründe, warum man sich unwohl fühlen kann, wenn man zum Beispiel nachts durch irgendein Stadtviertel geht. Und es gibt einfach gute Gründe. Aber es gibt keine Orte in Berlin, an denen man einfach mal zügig vorbeilaufen kann. Es gibt keine.
Ohne dass was passiert.
Dieses ganze Ausdenken von so Krisengebieten in Deutschland, die dann so.
Aber das fand ich schon als Kind so krass, weil ich bin ja in Berlin aufgewachsen und also was ja immer so ein Ort war der Görlitzer Park, das Cottbusser Tor oder ja, alles ums Cottbusser Tor rum. Da gibt's ja seit einem Jahr jetzt auch eine Polizeiwache, die sie in diesen riesen Plattenbau rein installiert haben. Also was ja auch einfach so mehr das dort ansiedeln als in den Plattenbau rein geht ja gar nicht. Und vor ein paar Jahren, also schon jetzt 10 Jahre, war es der Alexanderplatz. Ich weiß noch, da gab's glaube ich mal eine Messerstecherei oder irgendwie sowas. Ja. Das hat mich natürlich schon erreicht und ich fand es dann auch krass, dass das da war, weil ich dachte mir auch so ein bisschen so, jetzt haben alle in Deutschland Angst vor dem Alexanderplatz und ich bin da halt so andauernd und da passiert halt wirklich nichts. Also klar, es kann überall in Berlin auch gefährlich sein. Überall, wo sehr viele Leute auf einem kleinen Stück sind, kann es natürlich gefährlich sein, so auf jeden Fall. Aber hä? Also es hat ja aber auch immer irgendwelche politischen Zwecke, wenn solche Debatten so konstruiert werden. Also da sind ja immer politische Interessen dahinter. Genauso wie es natürlich ein politisches Interesse dahinter ist, diese Polizeiwache am Cottbusser Tor zu installieren. Oder jetzt mit der CDU in Berlin eine größere Polizeipräsenz zu haben. Das soll ja etwas ausstrahlen. Wir sind da, wo die Migranten sind. Wir greifen sofort ein. Aber bevor man sofort eingreift, wäre es vielleicht cool, andere Maßnahmen irgendwie oder woanders vielleicht Geld rein zu investieren. Wie letztes Jahr. Als es so losging mit den ganzen Geldkürzungen und dann einer der Vorschläge war, dass jetzt in Neukölln die ganzen die Sozialgelder alle gestrichen werden und die ganzen Sozialangebote. Und ein paar Monate später haben alle diskutiert über die Sonnenallee und wie man das alles wieder in den Griff kriegt. Und ich dachte mir nur so, es wird ja überhaupt gar keine, die Probleme werden ja überhaupt nicht am ursprünglichen Kern angefasst. Also es macht überhaupt gar, manchmal denke ich mir echt so, wie?
Aber
stellt ihr euch das vor?
Das ist ja immer so dieser Heute-Show-Reflex, dann zu denken, das wäre ein Kompetenzproblem und die Leute wären zu dumm, um zu erkennen, dass man zum Beispiel Sozialgelder nicht kürzen sollte, weil man damit viel mehr Probleme löst als mit mehr Polizei.
Ja.
Aber das ist natürlich ein politischer Wille. Es ist eine tatsächliche Agenda, weil das eben mehr den politischen Zielen von zum Beispiel einem Kai Wegner entspricht, als Menschen fucking zu helfen, auch wenn sie nicht genauso weiß sind wie sie.
Ja, ich denke da wirklich in letzter Zeit viel drüber nach, weil wir ja merken, dass wir anders mit dem Thema, also es ist jetzt, eigentlich wollte ich gerade auf was anderes zu sprechen kommen, aber lass uns noch kurz drüber reden, dass wir mehr, also wir müssen anders mit dem Thema Migration umgehen, sonst haben wir ja ein Problem.
Mhm.
Also wenn man jetzt mal aus dieser ganz dummen wirtschaftlichen Perspektive und nicht so cool, wir wollen Menschen helfen, sondern ganz dumm, stumpf wirtschaftlich darüber reden, brauchen wir Migration.
Ja.
Und im Best Case sind wir auch noch coole Leute und geben vielleicht Leuten, die woanders irgendwie nicht in Freiheit leben können, die Möglichkeit, hier in Freiheit zu leben.
Mhm.
So, und das funktioniert ja aber einfach so gerade nicht, wie wir mit diesem Thema umgehen. Wir sind irgendwie so hängen geblieben, weil das mit den sogenannten GastarbeiterInnen, damals für uns so gut funktioniert hat, dass wir das einfach immer so machen könnten. Also dass wir einfach immer sagen könnten, das ist irgendwie so jetzt in der deutschen DNA seit den 70er, 80ern, dass wir sagen können, kommt her, wir bezahlen euch ganz wenig Geld, ihr bleibt irgendwie da, wir isolieren euch, ihr kriegt auch gar keine Möglichkeiten hier anzukommen und dann geht ihr am Ende einfach wieder weg. Und das ist ja einfach richtig krass ausbeuterisches Denken.
Ja, es gibt ja diesen Satz.
Ausbeutung am Ende.
Es gibt ja diesen Satz mit, es wurden Arbeitskräfte gerufen, aber es kamen Menschen.
Ja,
und das
finde
ich einen guten Satz.
Ja, es ist ein mega guter Satz und die Leute sind natürlich eben auch geblieben und ich, also irgendwie, so wie gerade Migration diskutiert wird, frage ich mich die ganze Zeit so, wie sollen wir jemals auf einen Nenner kommen? Wie soll das jemals funktionieren? Also auch rein aus diesem wirtschaftlichen Gedanken. Es macht keinen Sinn. Wenn wir wirklich wollen, dass Leute gerne herkommen und hier gerne auch arbeiten und gerne Teil dieser Gesellschaft werden, dann müssen wir denen ja auch die Möglichkeit geben, sich hier wohlzufühlen.
Ja.
Und können die nicht 10, 20, 30, 40 Jahre lang komplett vernachlässigen, in irgendwelche Wohnungen stecken, ganz weit weg von uns, dem Bildungsbürgertum.
Und uns dann beschweren, dass die nur unter sich sind.
Dass die nur unter sich sind und dass die sich nicht integrieren, ja, in Anführungszeichen. So. Wenn wir jetzt 50 Jahre später auch noch genau dahin kommen und die Mieten da irgendwie verzehnfachen, sodass die Leute nicht mal mehr da wohnen können. Also es ist so, es macht so gar keinen Sinn. Es ist überhaupt nicht langfristig gedacht.
Nein.
Und ich frage mich gerade wirklich, wie das funktionieren soll. Also das, also ja.
Ja, es ist natürlich ein Problem, wenn du einfach so 60-70% der Parteienlandschaft hast, die darauf bauen, ihr nächstes Wahlergebnis mit einer möglichst rigorosen, ja, Migrationspolitik ein bisschen zu pushen. Das funktioniert dann halt bis zur nächsten Bundestagswahl und dann bis zur nächsten Bundestagswahl und bis zur nächsten Bundestagswahl.
Ja.
Und ja, es sind halt reaktionäre und auch zutiefst vorhersehbare kapitalistische Ausbeutungsmechanismen, die dann halt konkret auf Millionen Menschen angewendet werden. Und dann stellt man sich hin und sagt, das ist ein Migrationsproblem. Und wir haben gerade dieses im Saale-Oder-Kreis, dieser Bürgermeister, dieser Landrat, der sich mit Hilfe von SPD, Grünen, Linken und natürlich seiner eigenen Partei, der CDU, gegen den AfD-Kandidaten durchgesetzt hat und der jetzt so eine Arbeitspflicht für AsylbewerberInnen für 80 Cent die Stunde durchgesetzt hat. Und dann gab es so ganz viele Stimmen von so Weltjournalisten, die geschrieben haben, ja, das ist mal gut, dass die mal anpacken müssen. Die dürfen nicht arbeiten.
Ja.
Die dürfen nicht arbeiten. Wir verwehren denen jeden Zugang zum Arbeitsplatz und beschwert uns dann, dass die nichts schaffe. Ah!
Ja.
Ich bin ja wirklich ein unendliches Landei.
Ja.
Und als ich zum ersten Mal privat in Berlin war, abseits von so einer 10. Klasse Abschlussfahrt, bin ich mal, das war, glaube ich, tatsächlich 2020.
Echt? Okay.
Ja. Bin ich so durch Berlin gelaufen ich hatte einfach eine gute Zeit, die Sonne hat geschienen, Pandemie war in meinem Kopf zumindest kurz vorbei, war einfach herrlich.
2020.
Bin ich durch so eine belebte Straße gelaufen und dachte, Mensch, das ist mega krank schön hier gerade. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. So wie ich mich heute wohl gefühlt habe, weil die Sonne scheint und ich laufe rum. Es gibt nichts Schöneres für mich. Und dann laufe ich rum und sehe so Cottbusser Tor. Und in meinem Kopf war Cottbusser Tor, ich bin ja aus dem CSU-Bundesland.
Ja, ja.
Und ich dachte, das wäre wirklich so brennende Mülltonnen, Schießereien, Leute essen irgendwie Heroin auf der Straße. Ich dachte wirklich.
In Wirklichkeit bin ich dann auf dem Fahrrad an dir vorbeigefahren, auf dem Weg zu meiner Theatergruppe.
Und das war irgendwie so, so sieht das hier. Es ist so. Ich glaube wirklich, das ist natürlich eine absolute Binsenweisheit und das stimmt auch für viele nicht, aber ich glaube, dass es gerade so vielen verhärmten rechtskonservativen Kommentatoren im Internet wirklich gut tun würde, wenn sie einfach mal mit Menschen reden würden. Also wirklich, ich möchte mich auch nicht mit denen unterhalten, aber so einmal einen Spaziergang in der Sonne von mir aus durch Kreuzberg. Ich glaube nicht, dass das...
Aber man macht jetzt keine Werbung für Kreuzberg, weil die Mieten sind so schon teuer.
Die sollen da wegbleiben, die Weltkommentatoren.
Es ist ganz gefährlich in Kreuzberg, kommt nicht dahin.
Das ist furchtbar.
Ist genauso, wie ihr denkt.
Es ist fürchterlich, bitte alle von der Axel Springer Akademie sollen in ihrem komischen Ballon bleiben. am Checkpoint Charlie, das fand ich auch cool.
Auf jeden Fall, ich bin letztens durch dieses hochgefährliche Kreuzberg gelaufen und zwar am hochgefährlichen Görlitzer Park. Wirklich einer der
Geräusche
Orte in Berlin,
damit's...
wo ich wirklich sagen würde... da nachts nicht durch den Park laufen.
Fair.
Das ist wirklich der einzige Ort, auch meine ganze Kindheit lang, wo ich wirklich Angst hatte, weil grundsätzlich in Berlin nachts durch irgendeinen Park laufen, keine gute Idee. Da sind wir wieder bei Wäldern, Parks, nachts im Dunkeln, einfach nein, brauch's nicht. So, ich bin da in der Nähe langgelaufen an einer Straße, wo noch so ein altes, gibt ja noch so ein paar besetzte Häuser in Berlin, beziehungsweise, ich glaube, das war sogar gar kein besetztes Haus, sondern so ein richtiges so uralt-linken Haus, wo zwei so wie so Plakate, so nicht Plakate, sondern diese Stoffdinger, wie nennt man die?
Wenn Transparente.
Transparente, genau. Es wurden zwei Transparente.
Die in der Wonka Experience aufgehängt worden sind.
Exakt, ja. Die, nur mit einer anderen Beschriftung.
Schade.
Wurden aus dem Fenster gehängt. Und zwar hingen zwei große übereinander und die waren quasi so befestigt, dass immer, ich habe mir das richtig vorgestellt, also wenn du jetzt über mir wohnen würdest, müssten wir uns miteinander absprechen, wie wir das festbinden, weil das quasi an meinem Fenster anfängt und bei deinem Fensterende aufhört.
Ja.
Und so war das bei insgesamt, also vier Wohnungen, immer zwei Gruppen. Und das eine, in dem einen Transparent ging es irgendwas um Israel-Palästina und in dem anderen ging es um irgendwas mit Nazis.
Ja.
Ich habe nicht mehr auf dem Schirm, was auf beiden Transparenten stand, aber ich stand da so richtig lang und habe da so drüber nachgedacht und war so, ich stelle mir das so lustig vor, in so einem Haus voller so Altlinker, wo man ja auch echt sagen muss, da wird viel diskutiert und da ist wahrscheinlich niemand, die sind bestimmt in so einem Verein irgendwie oder so zusammen, die haben einen E-Mail-Verteiler, ich stelle mir vor, dass sie sich einmal die Woche treffen und irgendwie aktuelle politische Debatten diskutieren und dass da ganz, ganz, ganz lange ganz viel geredet wird und dass die selber sich gar nicht mehr einig sind untereinander. Also ursprünglich haben sie mal so für das Gleiche gekämpft, aber mittlerweile sind sie alle selber verwirrt und jeder hat so ein paar so komische Abzweigungen.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, wie die sich einigen, was auf diese zwei Transparente kommt, die ja das gesamte Haus repräsentieren müssen. Weißt du, unter so Altlinken, ich habe mich richtig gefragt, wie die das machen. Machen die dann so eine Doodle-Umfrage? Weil das, also niemals in so einem Haus, in so einem politischen Haus, wird da doch nur ein Transparent hingehängt mit einer Formulierung, wo einer von denen nicht ganz zustimmt.
Ja, manchmal muss man so ein bisschen was aushalten, finde ich.
So ja, ich frage mich, ob sie es aushalten und ob es dann vielleicht auch mal so, also so, nee, also irgendwas mit Nazis hatten wir schon länger nicht mehr. Wollen wir vielleicht diesem Genossen hier nochmal eine Chance geben, gesehen zu werden, dass wir dem jetzt vielleicht nochmal hier repräsentieren? Weißt du, die blicken doch nicht alle genau gleich auf die Konflikte.
Aber wenn man linken Organisationen etwas nicht vorwerfen kann, ich finde linke Organisationen gut. Ich bin durch Internet-linken Diskurs natürlich ein bisschen vorgeschädigt, den ich mit vielen Accounts und großer Ausdauer verfolge. Aber ich glaube, bei solchen größeren Sachen wie einem Transparent, dann das vor allem noch am Haus hängt. Vielleicht gibt es da so einen rotierenden Kalender.
Genau.
Und so, ja, einer darf jetzt das hier machen. Vielleicht gibt es immer ein Transparent, auf das sich so alle einigen können.
Ja.
Und eines, bei dem so Einzelmeinungen manchmal ein bisschen mehr betont
genau,
werden.
Genau, und das finde ich irgendwie schön. Wird dann da wohl auch mal so ein Thema gesetzt?
Ja.
Also so sprechen wir bei 13 Fragen zum Beispiel über Themen. Also es gibt dann immer so Themen, so, die halt offensichtlich gerade aktuell sind, die wir irgendwie behandeln müssen. Und dann sind wir aber auch manchmal so, oh, lass mal ein Thema setzen, weil das, so sagt man das dann so im Mediensprech, weil das interessiert uns gerade, das platzieren wir jetzt quasi. Da würden wir gerne mal drüber sprechen, auch wenn es vielleicht im Diskurs, also gar keinen richtigen Diskurs gibt. Sowas haben sie doch bestimmt auch, dass sie dann so komische Nischenthemen haben.
Also ich weiß aus einer großen deutschen Satire-Redaktion, dass es aktuelle Themen gibt, die behandelt werden. Und manchmal wird auch so einem führenden Kopf in der Firma so ein Thema gegeben, wo man so sagt, ja, der will das jetzt irgendwie seit einem Jahr machen, lass uns das jetzt schnell machen, passt schon, dann haben wir die Ruhe. Ich glaube, ähnlich funktioniert das, glaube ich, auch in so einem Haus. Im Wedding, in meiner schrecklichen Gegend, in der niemand hinziehen sollte.
Gefährlich.
Da ist so ein Haus und wie so ein Dreijähriger ohne Objektpermanenz bin ich da einmal vorbeigelaufen und habe gesehen, dass da halt so eine Pride-Flagge war und da habe ich natürlich nichts einzuwenden. Und dann bin ich auf dem Rückweg am selben Haus vorbeigelaufen und weil ich, wie gesagt, keine Objektpermanenz habe, war ich dann wütend auf dieses Haus, weil nämlich auf der anderen Seite der Flagge so eine EU-Flagge ist.
Ah.
Und EU-Flaggen waren vor 10 Jahren etwas, was ich cool fand. Damals, ich glaube, vor 8 Jahren war dieses Bilderbuch-Album.
Ja, und die Zeit, wo alle diese EU-Pullis
genau,
hatten.
Genau, Pals of Europe und so weiter. Und jetzt ist es halt...
Es trägt aber auch keiner mehr. Mittlerweile ist es angekommen.
Mittlerweile ist es
angekommen. Dass man das vielleicht mal lieber lässt. Aber die wurden paar einzelne Kandidaten haben die noch ein bisschen zu lange getragen,
genau.
Finde ich.
Und an dem Haus ist halt diese EU-Flagge.
Ja.
Und es ist jetzt keine schlimme Flagge oder so.
Ja.
Aber ich finde so, es ist weird, diese Flagge rauszuhängen, weil du dann halt nicht nur für Interrail-Reisen und den Euro und keine Grenzkontrollen
stehst. Das ist halt so, Achtung, du wirst abgeschoben.
Ja, genau.
So, also das streicht es halt.
Es ist halt
ich
auch
würde da
Frontex.
Vorbeilaufen und so, scheiße.
Es ist halt auch eine Frontex-Fan-Flagge Es ist halt auch ein bisschen so, wenn du irgendwie für diese imaginierten europäischen höheren moralischen Werte stehst, dann ist diese Flagge vielleicht nicht das, was dich repräsentiert, sondern da ist vielleicht wirklich die Pride-Flagge näher dran als in dem, was du willst. Wie gesagt, aber es war eine Wendeflagge und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Flagge hypothetisch anzünden würde, dann zünde ich ja nicht die EU-Flagge an, sondern auch die Pride-Flagge und das ist irgendwie dann schwierig.
Ja. Also ich finde es auf jeden Fall so eine niedliche Vorstellung, wie die da so einmal in der Woche irgendwie sich treffen und dann so diskutieren, was auf dem nächsten Transparent steht. Das hat mir irgendwie sehr viel Freude bereitet.
Apropos, ich habe einen neuen Sticker. Wir hatten es ja vor kurzem, ich habe vor kurzem von diesem maoistischen Sticker geredet, auf dem so viel stand. Und ich bin gestern an einem Sticker vorbeigelaufen, der meiner Meinung nach noch ein bisschen besser war. Und zwar war das, eine Sekunde, ich verlese die Website nicht, aber der Sticker ist einer der besten, die ich in letzter Zeit hatte. Das ist ein Sticker, da ist Jesus drauf, auf jeden Fall.
Was?
Herr Jesus steht da, dann ein offensichtlicher Alien, der aussieht wie ein Elfe und noch ein Alien-Großvater. Und da drauf steht, Vorsicht, die Echsen wollen euch mit Chips kennzeichnen. Und darunter die Website und es ist ein tolles Ding. Also layout-technisch fantastisch.
Also wir sind ja noch in Kreuzberg.
Sorry.
Ich war letztens in Kreuzberg in einem Copyshop. Mhm. Und das ist ein Copyshop, wo auch in dem Copyshop so alle Poster hängen, die da wahrscheinlich jemals mal ausgedrückt wurden und zu viel waren, die dann da hängen.
Fantastisch,
zu allen Themen. Also es sind wirklich auch so die wildesten politischen Takes und Themen und halt, aber auch irgendwelche Workshops, alles, was du dir vorstellen kannst. Und das ist wirklich zugekleistert da drin mit allen möglichen Plakaten und was weiß ich was. Und manchmal, also ich bin selten am Copyshop, aber wenn, dann hinterfrage ich das immer so ein bisschen datentechnisch, weil es schon auch irgendwie awkward ist, dass ich denen dann so die Datei schicke und die das dann ausdrucken und ich schäme mich dann auch immer so ein bisschen.
An so USB-Stick,
Weil die dann die E-Mail bekommen und die dann ja auch sehen, was ich ausdrucke, wenn ich jetzt irgendein Poster für mein Arbeitszimmer ausdrucke, was ich in dem Fall gemacht habe, was auch so mit meiner Arbeit related war, wo ich dann so war, irgendwie gerade mega so cringe. Mhm. Und dann dachte ich mir aber auch so, es geht ja noch schlimmer als ich. Ich habe da so ein niedliches 13-Fragen-Bild ausgedrückt, was irgendwie voll cute war. Aber es gibt ja eben auch Leute, die diese Echsen-Sticker ausdrucken. Und ich frage mich dann auch, sehen die dann so die Datei per E-Mail und sind dann so, okay, wie sage ich es ihr jetzt? Weil die werden, guck mal, wir sind ja jetzt in Kreuzberg. Das ist doch safe so ein linker Copyshop. Also ich habe zumindest keine rechten Plakate da gesehen. Sagen die dann so, hey, diese Meinung vertreten wir nicht. Wir können dir diesen Sticker leider nicht drucken. Machen die das?
Safe, 100%.
Und meinst du, können bei jedem Sticker auch direkt checken, weil das ist ja teilweise schon sehr wirr.
Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall bei manchen Sticker-Websites so AGB mit, hey, wir machen keine verfassungsfeindlichen Sachen und dann werden die das zumindest kurz inhaltlich checken.
Dann war es eine langweilige Frage von
finde ich fair. Deshalb gab es ja die Vorwürfe zum Beispiel gegen Spreadshirt. Die könnten ja auch einfach verhindern, dass man so Faschoshirts bei denen macht. Aber und wenn es nicht Spreadshirt war, war es irgendwas anderes. Aber wenn man Spreadshirt, wenn ich jetzt ein T-Shirt weniger bei Spreadshirt kaufe, dann ist auf jeden Fall kein Schaden an der Stelle.
Also, Kreuzberg. Ich hör mir jetzt. Ende des Podcasts?
Nein. Kreuzberg war in den Schlagzeilen die Woche mal wieder.
Yes.
Und zwar mal nicht wegen einer rassistischen CDU-Kampagne. Gut für Kreuzberg. Schlecht für den Mietspiegel, naja. Aber es ist auf jeden Fall eine Wohnung in Kreuzberg frei geworden.
Ja, hat mich auch interessiert.
Ja, ne?
Naja.
Es wurde die seit 30 Jahren untergetauchte, manche würden sagen RAF-Terroristin, manche würden sagen RAF-Aktivistin. Daniela Klette wurde gefasst nach 30 Jahren auf der Flucht und die hatte einfach ein Sozialleben in Berlin und ich finde ehrlich gesagt, manche Menschen schaffen das nicht mal mit einem Vollzeitjob, so noch ein Sozialleben und Hobbys zu schaffen. Sie hat es einfach geschafft,
während sie untergetaucht ist.
Während einer Flucht so ein tolles Sozialleben aufzubauen. Und es gibt ihre Facebook, sie hatte einen Decknamen und unter dem Namen hat es ja auch eine Facebook-Seite natürlich, wie halt 65 Jahre alte Menschen eine Facebook-Seite haben. Und die ist einfach nur süß. Also sie hatte so klassische, so Dinge, die so jede Öko-Yoga-Frau liken würde, hat die auch auf Facebook geliked.
In Kreuzberg, im Alter von 65.
Es ist wirklich genau ihre Demografie.
Ja,
so viel so Capoeira und Karneval der Kulturen und Black History Month Berlin und das ist ganz so.
So ein Meme.
Es ist wirklich ein Meme. Es ist wirklich, wenn ich tippen hätte müssen, was sie so geliked hat, es war alles darauf und es ist irgendwie so, ja, sie hat es einfach 30 Jahre geschafft unterzutauchen und hat Hobbys geschafft und Freunde. Und ehrlich gesagt ist das für mich ein bisschen so eine Sache mit, was hindert dich daran, das zu machen? So, ich bin so beschäftigt. Ja, bist du, aber bist du, ich muss aktiv vor der Polizei flüchten, beschäftigt? Nein.
Ich finde das so, also das ist so, witzig, dass sie halt wirklich am most obvious Ort die ganze Zeit war, oder?
Aber das ist total offensichtlich. Also, na klar.
Ja.
Und da wohnen so viele Menschen. Es gibt wahrscheinlich eine hohe Fluktuation in den Leuten, die um sie herum wohnen. Das ist natürlich auch gut, weil wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja das andere Extrembeispiel von Untertauchen mit so Hütte im Wald, dann findet irgendjemand aus dem Nachbarort irgendwann
aber
mal
wenn
raus.
Eine Hütte, ja, weil wenn eine Hütte im Wald ist, dann denkt man doch, hier geht's nicht mit rechten Dingen zu sich. Und in Kreuzberg oder in Berlin ist es halt, also gut, ich bin eine öffentliche Person, aber wenn ich nicht einen öffentlichen Job hätte, könnte ich auch in Berlin einfach in einen anderen Bezirk ziehen und ein komplett neues Leben starten. Ja. Und wenn ich Glück hätte, würde ich nie wieder die Leute aus meiner Schulzeit oder so treffen, die ich auch nie wieder getroffen habe seitdem.
Ja.
Die sind ja auch alle noch die ganze Zeit in der gleichen Stadt.
Es ist
halt einfach möglich.
Also wirklich einfach in der Großstadt untertauchen. Es ist so easy.
Ja.
Da muss man echt keine...
Wo würdest du mich zuerst suchen? Weil du jetzt gesagt hast, am most obvious Ort. Wenn ich jetzt weg wäre, seit Wochen und Wochen und du machst schon die ganze Zeit den Podcast alleine und du lädst dir immer auch mal wieder Gäste ein und dann hast du andere Moderatorinnen zu Gast und du stellst aber einfach fest, keiner ist es so wie mit mir.
Ja.
So wär's nämlich.
Mhm.
Ja.
Wo ich dich vermuten würde.
Wo würdest
würde.
Du mich suchen,
also,
zuallererst?
Also ich weiß ja, auf welche Dinge du wirklich, von welchen Dingen du klinisch abhängig bist. Ich weiß, dass du in der Nähe einen Kaffee mit einem Matcha-Latte brauchst. Und dann würde ich einfach so Mindhunter-mäßig mir so eine Deutschlandkarte ausdrucken und dann immer so Kilometerradius um jedes Kaffee mit einem guten Matcha-Latte gehen. Und dann könnte man, glaube ich, noch so ein paar andere Sachen, die du brauchst. So, du brauchst vielleicht noch so einen veganen Donutladen in der Nähe. Und dann würde ich einfach immer da, wo sich diese beiden Ringe drumherum überlappen, da würde ich dann immer einfach alles abklingeln und dann hätte ich dich relativ schnell, muss ich ehrlich sagen.
Und meinst du würdest dann in so einen kleinen Raum reinkommen, wo sich so um mich rum so die Donuts stapeln und schon so ganz viele fertige Matchas, die ich mir schon vorher geholt habe, in so richtig fancy, teuren Tassen oder in diesen Recap-Bechern?
Ja, die ist leider. Du wurdest leider in die Kriminalität...
Hier ist meine Maushöhle.
Du wurdest leider in die Kriminalität gedrängt, weil du Recap-Becher und diese dummen Wiederverwendungen Bahn Bowls, die musstest du leider alle finanzieren. Mega anstrengend.
Die hipste Gesuchte jemals auf jeden Fall.
Glaube ich nicht, weil nachdem ich Daniela Glätte gesehen habe,
so,
die sah auch wirklich, es gab ja diese Rekonstruktionen, so sehen die gesuchten RAF-Terroristen jetzt aus. Und ganz im Ernst, ich wäre so beleidigt gewesen von der Simulation meines Alterns. Hast du das gesehen?
Nein, ich habe es nicht gesehen.
Es gab so diese alten Fotos von denen und dann so richtig Face-App 2012 Voraussagen, wie die gealtert aussehen. Und die sahen halt aus wie so die Harry Potter-Figuren aus dem Spiel von der PS2. Wo so ganz verzerrte Gesichter und ich wäre so beleidigt. Sie ist fantastisch gealtert, wie macht Capoeira. Und das Bundeskriminalamt denkt, sie wäre so ganz... ganz verhärmt und entstellt, während sie einfach eine fitte Frau ist. Fair. Gut
ja,
for her.
Sie erinnert mich halt auch an wirklich viele, also Frauen in ihrem Alter, mit denen ich so als Kind oder Jugendliche in Kreuzberg zu tun hatte. Also sie ist halt wirklich exakt dieser Type. Von meiner damaligen Trommellehrerin bis hin zu all meinen Musikunterrichtslehrerinnen in der Schule. Alle Lehrerinnen, alle Eltern, alle Mütter von den Freundinnen in meiner Klasse sind halt genau dieser Vibe.
Das ist so die Generation, die noch so weit entfernt ist von all den leckeren veganen Fastfood, das wir jetzt haben und noch so Grünkernbratlinge essen muss.
Der hat einen Erbsenaufstrich. Das sind nämlich die, wegen denen damals die LPG eröffnet hat.
Genau.
Oh, ja,
ja,
wirklich.
Ja, die mussten noch Erbsenaufstrich essen, während wir uns hier unsere Nuggets reinhauen.
Das weckt gerade Erinnerungen an mir. Ich hatte ein, zwei Schulfreundinnen, die wirklich so, die Eltern diese Kreuzberger Ökos waren und die immer in der LPG eingekauft haben, wo ich damals schon war, oh mein Gott, wie reich müsst ihr sein, dass ihr ausschließlich bei der LPG einkaufen geht. Und die hatten immer, wenn man dann so nach der Schule da hingegangen ist und so ganz nett gefragt hat, ob man sich vielleicht ein Brot machen kann, eine Stulle, und das war dann schon ein Riesenaufwand.
Durftest du das?
Ich durfte das dann und dann haben die mir so ein scheiß, dieses dunkle Braunbrot, was wirklich voll mit Nüssen, so was viel zu gesund ist, was du nach der Schule nicht essen willst, und ein scheiß Erbsenaufstrich. Und weißt du, was noch gab? Die waren damals doch in diesen Thunfischdosen.
Ja.
Also in so richtigen Dosen drin. Und was auch ein Ding war, Erbsenaufstrich und Pilzeaufstrich.
Ja.
So richtig diese LPG-Scheiße.
Ja, da wirklich, da können wir echt...
Ich habe nichts gegen die LPG, aber ich habe Loki was gegen die LPG. Ich war letztens nämlich wieder da, um mir einen Matcha zu holen, weil die haben nämlich das gute Matcha-Pulver für 20 Euro, wovon du dir exakt zwei Matcha machen kannst. Und vor mir war so ein älterer, weißer Herr, der so wirklich, also der hatte schon so eine Halbglatze, aber drumherum halt so ganz lange graue Dreads und der dann da eingekauft hat und dann hat er bezahlt und er hat ganz wenig Sachen gekauft und es hat aber 100 Euro gekostet, sein Einkauf. Und dann hat er auch noch so einen Kommentar gemacht zur Verkäuferin und meinte so, oh, es war so 99 Euro irgendwas. Und er war so, oh, sogar unter 100 Euro. Und sie war so ganz langsam und dann hat sie meinen Einkauf abgescannt, also mein Matcha, und hat dann so ganz lange gegähnt währenddessen. Und eigentlich hätte sie nur einmal auf den Knopf drücken müssen, dass ich hätte bezahlen müssen. Und ich hatte nichts vor, ich war geduldig, es war Samstag, alles gut, sie kann gerne gehen. Aber sie hat sich so mega viel Zeit gelassen und dann hat sie sich gegähnt.
Das
und
macht
so
mich irre.
Im Stuhl zurück. Und ich saß da, ich stand da, ich wollte nur bezahlen. Und dann war sie so, Entschuldigung, ich habe gerade Mittagspause gemacht und ich habe jetzt irgendwie so Mittagstief. Und dann war ich so, alles gut, ich verstehe das. Mir geht das auch so. Aber ich dachte mir so, es ist nur in der LPG, so in der LPG, da ist Gras schon seit 50 Jahren legalisiert. Da ist wirklich der Vibe und da wurden auch nie Masken getragen. Warst du während Corona mal in LPG einkaufen?
Nee, aber ich habe geniale Geschichten aus Bioläden gehört und gerade so zwei Freunde von mir haben in einem Biomarkt in Kassel-Wilhelmshöhe gearbeitet und da wurde auf jeden Fall schon Brot ausgependelt, da war das Coronavirus noch nicht ein einziges Mal rausgehustet worden. Und wenn man sich so gegen 5G-Strahlen mal informieren möchte, einfach mal in den Biomarkt gehen und mal...
Aber nicht alle Biomärkte, sorry, Bio-Company, nein, Dance auch nicht, es ist ein LPG-Problem.
Es ist nicht nur, in Berlin könnte es ein LPG-Problem sein. Bundesweit ist es auch ein Problem von Bio-Company und Dance.
Aber eine Sache...
Weil das ist vielleicht auch etwas extrem Deutsches, weil wir sind ja so die Erfinder mit Rudolf Steiner dieser Anthroposophie und diese Vermischung aus so Hippies und Verschwörungstheorie, das haben wir erfunden. Das ist eine Sache, die kommt aus Baden-Württemberg.
Aber warum müssen die dann auch noch so lahm abkassieren? Das hat doch damit jetzt erstmal nichts zu tun.
Das ist etwas, was wahrscheinlich vielleicht tatsächlich eigentlich ganz, ich finde es nicht gut, aber ich finde das wahrscheinlich angenehmer als so dieses in jedem Discounter stehen und dann gibt es diese 3,5-Sekunden-Taktung, in der du einfach abgearbeitet wirst. Und ich glaube, da ist tatsächlich mein Problem, da glaube ich, dass beide Extreme gleich schlecht sind und in der Mitte das Wahre liegt.
Ja.
Also da müssen wir einen gesellschaftlichen Kompromiss finden. Übrigens, die Sache mit 100 Euro LPG-Einkauf würde tatsächlich gelöst werden, wenn ich das Go bekomme, den Erdkern abzupumpen, damit wir weniger Anziehungskraft haben.
Ich möchte darüber nicht detaillierter reden.
Man muss auch nicht detaillierter darüber reden, weil es ein perfekter Plan ist.
Es ist okay. Es ist okay.
Dankeschön.
Ja. Ja, so viel zum Thema LPG. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben, weil das beschäftigt mich schon mein Leben lang.
Aber
und ich fühle mich auch immer ein bisschen schlecht, wenn ich da reingehe. Ich denke da nämlich gerade nochmal drüber nach, woran das wohl liegt. Und ich glaube, es liegt daran, dass die LPG für mich als Kind, was in Kreuzberg aufgewachsen ist, immer stand für, da gehen die Reichen einkaufen. Die es so richtig haben. Und irgendwie habe ich das immer noch in mir drin, wenn ich da reingehe, dass ich mir denke, alle merken jetzt, dass ich hier nicht dazugehöre. Für mich ist es was sehr weißes, elitäres, reiches, hippie-mäßiges. Und das ist wahrscheinlich auch zum großen Teil zu Unrecht, aber
nee,
wie gesagt, ich war letztes
Jahr
auch nicht ganz.
Es ist
auch nicht ganz
zurecht.
Dieser Einkauf, den der Herr vor mir mit den weißen Dreadlocks dort gemacht hat, grauen Dreadlocks, den der vor mir gemacht hat, ganz im Ernst, also den hätte man nicht für 100 Euro bei der LPG machen müssen. Hätte man auch zum anderen Supermarkt gehen können und die Hälfte bezahlen können.
Ich finde das toll, wenn man manchmal in so Supermärkte geht und so einzelne Produkte sich holt. Aber manchmal gibt es dann halt auch so Bio-Maiswaffeln und ich denke mir, das kann unmöglich das geilere Produkt sein als bei fucking Aldi.
Ja, naja.
Nee, ich glaube, Biomärkte müssen insgesamt vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Da gehen so viele interessante Leute ein und aus, vor allem auch viele einfach barfuß. Und da muss man vielleicht mal ein Auge drauf werfen.
Ich würde gerne mal so eine Y-Kollektiv-Reportage bei der LPG machen. Ich würde mich ambitioniert.
Nee, Y-Kollektiv ist bestimmt bis über den Hals drin in den Verschwörungstheorien von LPG. Die sind da bestimmt.
Ja, das ist doch super.
Aber das sind bestimmt Leute bei Y-Kollektiv auch selber LPG-Mitinhaber und so weiter.
Die wohnen doch gar nicht hier in Berlin alle.
Für mich wohnt jeder Medienschaffende entweder in Berlin oder in Köln.
Wo wir doch beim Thema Ernährung sind, kannst du mir bitte eine coole Überleitung machen? Ich bin nicht auf der Höhe. Mach mir mal eine coole Überleitung zum Thema Ernährung.
Sag mal, bin ich hier jetzt eine AI oder was?
Ja, du bist eine AI. Also bitte.
Was kann man denn?
Okay, warte. Ich gebe dir so ein paar Stichwörter rein. Also wir sind ja beim Thema LPG und Einkaufen. Und ich würde so quasi beim Thema Diet, wenn wir auf Englisch bleiben wollen. Und vielleicht kriegst du so ein bisschen popkulturellen Twist so in Richtung Nullerjahre hin. Los.
Ich kann den Prompt leider nicht verarbeiten wegen Hate Speech. So, was willst du jetzt machen?
Warum ist es denn
nicht? Weiß ich nicht, ich habe mir jetzt irgendwas ausgedacht.
Egal, nee, ich habe letztens ein YouTube-Video geguckt und da ging es um, und da ging es um Friends. Und Triggerwarnung für alle Leute, die das Thema Ernährung irgendwie für euch etwas Sensibles ist. Ich fand es mega, mega spannend, weil es darum ging, wie sich die drei Friends-Charaktere, die Frauen, Courtney Cox, Jennifer Aniston und wie hieß die dritte nochmal, die Phoebe gespielt hat. Ich hab's gleich. Lisa Kudrow, wie die sich ernährt haben in der Zeit. Und es war so ein bisschen so ein Clickbait-Video, womit die YouTuberin, was ich smart gemacht fand, glaube ich, so ein bisschen die Leute catchen wollte, so nach dem Motto, wenn ihr so dünn aussehen wollt, wie die Skinny Girls von Friends in den Nullerjahren und 90er Jahren, dann guckt jetzt dieses Video. Aber in Wirklichkeit wollte sie enttarnen, wie ja, It-Girls und SchauspielerInnen und prominente Frauen in den 90ern und Nullerjahren sich ernähren mussten, damit sie in der Branche überhaupt stattfinden konnten und ihre Figur so, wie sie von der Gesellschaft und der Medienbranche erwartet wurden, halten konnten. Und sie hat ganz doll recherchiert, um herauszufinden, was diese drei Frauen bei Friends damals gegessen haben, um so auszusehen, wie sie eben aussahen. Also super skinny. Super skinny. Und sie haben halt wirklich literally nichts gegessen. Sie haben halt nicht, also sie meinte, es war halt sehr schwer zu recherchieren, weil in der Zeit, wo diese Serie relevant war, gab es halt also kein Internet. Und deswegen fand halt alles in analogen Zeitschriften statt. Und du findest nicht so viel dazu. Aber mich hat das irgendwie nochmal so geschockt, weil die halt wirklich teilweise, die haben ja, das ist ja so ein Ding, die haben die drei Frauen über 10 Jahre lang den gleichen Salat am Set gegessen. Hast du das schon mal gehört? Der Friends-Salat, der berühmte? Es gibt ja auch den den Kardashian-Salat und es gibt auch den Friends-Salat oder Jennifer Aniston-Salat.
Ich habe auch einen eigenen Salat erfunden, den kann ich danach vorstellen. Erzähl mir von Friends-Salat.
Ich freue mich schon drauf. Auf jeden Fall haben die 10 Jahre lang den gleichen Salat gegessen. Das war irgendwas mit Kichererbsen, Feta, Minze, also normal. Ist das ein Salat?
Nee, erzähl weiter. Ich erzähl dir den Salat, den ich erfunden habe.
Ich bin sehr gespannt. Also es war auf jeden Fall, es klingt halt so nach einem normal lecker frischen Salat, den du aber nicht 10 Jahre lang morgens und abends essen musst. Während alle anderen Männer am Set wahrscheinlich normales Essen bekommen haben. Aber die Frauen haben diesen Salat für sich bekommen.
Jo.
Und das ist wirklich so krank. Mir fällt da nichts anderes für ein, wie ich das in Worte fassen soll. Also, und wahrscheinlich ist es zu Teilen in der Branche heute immer noch so, wenn ich mir angucke, wie irgendwie die ganzen It-Girls aussehen, die so über die roten Teppiche in Hollywood laufen. Wahrscheinlich hat sich gar nicht so viel verändert, aber sie hat dann so für diese Recherche, in Anführungszeichen, es war halt ein YouTube-Video, okay? Sie hat dann auch recherchiert, wie viel Sport die machen mussten von ihren, also was so deren Vorgaben waren. Und die haben halt wirklich morgens, Jennifer Aniston hat morgens ein Glas Wasser getrunken, dann 2 Stunden 2 verschiedene Sportarten gemacht und dann so ein Stück Avocado mit einem Ei. Dann haben die gedreht. Die haben ja jeden Tag waren die am Set und haben gedreht. Und wirklich von morgens bis abends. Das war ja richtig mit Publikum und so. Also es wurde ja vor Publikum aufgezeichnet. Mega nice. Und dann haben die da diesen Salat gegessen. Jeden Tag nur die Frauen. Damit die eben so skinny bleiben, wie sie waren. Und das ist so krass, weil die auf so einem krassen Level doch geleistet haben. Der Körper hat so viel verbrannt. Jeden Tag standen die vor der Kamera, vor Publikum, waren in der Öffentlichkeit als Frauen. Und wie fertig die sich gemacht haben müssen. Weil du bist ja müde, du hast keine Energie, du hast keine gute Zeit. So, das schlägt auf dein Gemüt. Und ich fand's total heftig.
Ja, das ist absolut insane.
Und es wird ja gerade wieder so.
Ja, es ist wieder so. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben es wieder geschafft. Wir sind wieder in den 2000ern. Na toll.
Wir sind voll wieder in den 2000ern. Also ich weiß nicht, ob du folgst wahrscheinlich nicht Kylie Jenner.
Nein.
Aber wenn man sich, also die.
Aber ich folge vielen interessanten Hunden zum Beispiel. Vielleicht von denen.
Das freut mich für dich. Okay. Das ist wahrscheinlich deutlich gesünder. Ich folge leider Kylie Jenner und wirklich in jeder Story, die ich von der aktuell sehe, ohne dass es thematisiert, geht es halt wirklich nur darum, schaut mal, mein Bauch ist nochmal so viel dünner geworden und ich nehme dieses Ozempic, bis ich...
Oh, das nimmt Elon Musk auch.
Ja, eben.
Oh, und der hat einen fantastischen Tweet heute, der so ein bisschen Foreshadowing ist, aber hoffnungsvoll ist. Und zwar hat er gestern getwittert, put never went to therapy on my gravestone. Was der männlichste Satz aller Zeiten ist.
Das ist wirklich ein sehr, sehr männlicher Satz.
Schreibt auf meinen Grabstein, dass ich nie in Therapie war. So, ja, gerne. Kein Problem.
Irgendwie auch ein Podcast-Name, wenn man es nochmal ein bisschen knackiger ausdrücken würde.
Ja, da kann ich. Fallen mir einige Podcasts ein, auf die man das schreiben könnte.
Es gibt wahrscheinlich mehr aktuell erfolgreiche Podcasts in Deutschland, wo die Leute nicht in Therapie waren.
Als ja, so. Schade. Mein Salat, den ich jetzt als große neue Erfindung...
Das hat dich jetzt gar nicht interessiert, mein Thema.
Doch, voll. Ich finde das furchtbar.
Okay, erzähl von deinem Salat.
Mein Salat ist, ich dachte halt, das wäre ein krasser Salat, aber es ist im Prinzip der Friends-Salat.
Der Jennifer Aniston-Salat, ja.
Ja, ich habe einfach, also ich fress am Mittag einfach so eine halbe Dose Kichererbsen im Salat, eine Gurke so entkernt, weil sonst entkernt, ziehen die so ein bisschen zu viel Wasser, geben die zu viel Wasser ab. Eine Tomate, dann so Mais, gerne vom Kolben, so kurz angebraten, damit er ein bisschen nach was schmeckt, eine andere Textur hat, also nochmal die Kichererbsen, bisschen Feta, bisschen Petersilie, bisschen Minze.
Das ist halt der Friends-Salat.
Und dann so ein Oliven-Zitronen-Honig-Dressing drüber. Das ist der Friends-Salat einfach.
Okay, mein Beileid.
Aber es ist ein heftiger Salat, kann man nichts sagen. Mhm. Da vielleicht noch so ein Stückchen veganes Huhn drauf oder so, kann man wirklich nichts sagen. Es ist wirklich was Feines. Mhm. Ist ein feiner Salat.
Dann hatten wir jetzt noch ein paar kulinarische Tipps zum Ende.
Ja, apropos kulinarische Tipps für die Augen. Ich fand den... Du warst nicht drin, ich war drin im Dune-Film.
Ach so, ja.
Dune Part 2. Ich fand gut, ich bin ja auch, ich habe als Kind die Dune-Bücher von Frank Herbert, von dem ich damals sage, dass er Frank Herbert heißt, gelesen. Und ich bin mega zufrieden damit. Es war ein guter Film und ich bin angetan davon, dass man die Geschichte so wenig modernisiert hat. Aber hab sehr viele Gedanken dazu, die ich vielleicht irgendwann mal woanders loswerde, weil das ist einfach nur Science-Fiction-Deep-Talk. Schaut mal die Dune-Filme, den ersten an und den zweiten vielleicht auch noch im Kino. Aber ich möchte vielleicht nächste Folge über so Liebesgeschichten in Science-Fiction-Büchern, vor allem in männlichen Science-Fiction-Büchern, zum Beispiel Ursula Le Guin ist was anderes.
Ich will auch mal mit dir über BookTok reden. Vielleicht machen wir das nächste Woche. Ja, das finde ich gut. Vielleicht habe ich bis dahin schon Dune geguckt.
Ja, geht mal rein, wenn ihr Bock auf einen sandigen, wurmigen Film habt.
Mag ich danach Timothée Chalamet wieder, weil der ist ja wirklich durch jetzt gerade bei mir.
Ja, aber ich...
irgendwie nervt mich das.
Er hat eine gute Rolle gespielt. Mhm. Ich war sehr zufrieden damit.
Und war er hübsch auch noch? Oder ist er nicht mehr hübsch?
Es gibt ja im Moment...
Er hat seinen Zauber verloren durch Kylie Jenner. Er hat seinen Zauber verloren.
Es gibt ja im Moment den Hate auf ihn, weil er sein jugendliches Kindergesicht verloren hat. Aber gab zumindest auf Twitter habe ich die Diskussion verfolgt, dass Timothée Chalamet den Twink Death gestorben wäre. Aber obviously gibt es keinen Mann, der elfenähnlicher aussieht als Timothée Chalamet. Und ich habe mit dem kein Problem in dem Film. Das passt.
Na gut. Guck mal, Shameless. Jeremy Allen White ist da so niedlich klein und weißt du was, er spielt halt exakt die Rolle von Kami, dem Koch bei The Bear, früher. Also er spielt halt einfach wirklich seine Jugend und das ist irgendwie so lieb und er ist ja der große Bruder, es ist halt eine dysfunctional family und er ist der große Bruder und er kümmert sich um alles und er ist irgendwie so, es ist nicht so ein ganz hängengebliebenes Männlichkeitsbild, was er verkörpert, sondern er ist schon irgendwie so der korrekte große Bruder, der zwar manchmal so einen dummen Männersatz raushaut, aber das dann eigentlich auch danach wieder so selber checkt und man hat den so gern. Ich hab den so gerne einfach.
Das hat mein und jetzt unser Tourmanager auf der Tour geguckt.
Shameless.
Ja.
Ja, perfekt.
Ja, vielleicht schaue ich das mal an.
Mach das mal bitte für mich.
Gut.
Mach das mal. Okay, gut. Dann vielen Dank. Oh, unsere Tour ist ausverkauft.
Ja.
Wollten wir nochmal Danke sagen, oder
danke
nicht?
Danke fürs Ausverkaufen,
danke
Leute.
Danke fürs Ausverkaufen, Leute.
Vielen, vielen lieben Dank. Das ist herrlich.
Ja,
Dankeschön.
Das ist sehr, sehr herrlich. Richtig nice. Wir freuen uns sehr.
Wir freuen uns tatsächlich sehr.
Ich bekomme
mich
manchmal
auch auf die
Nachrichten
Tour.
Von Leuten, die schreiben, ich freue mich sehr auf die Tour. Und dann bin ich so, ich freue mich auch, aber es macht mich jetzt auch aufgeregt, dass du dich freust. Deswegen freue dich nicht. Schreib mir das nicht.
Nein,
doch, schreib mir das, aber schreib es mir auch trotzdem nicht.
Das wird alles gut. Das wird eine gute Tour. Das wird ein großer Spaß. Es ist im April. Jetzt ist noch nicht mal März. Ist alles gut.
Okay, gut. Cool, dann haben wir das auch geklärt.
Was gibt es noch für Themen?
Das war's jetzt.
Falls ihr irgendwie gerade auf Flucht vor der Bundespolizei seid, in Kreuzberg ist gerade eine Wohnung frei geworden. Wenn ich jetzt untertauchen müsste, würde ich tatsächlich in die alte Wohnung von...
Da würde niemand jemanden erwarten. Ja.
Genau, weil der Blitz schlägt ja auch nicht...
Deshalb wird's nicht.
Genau.
Ja.
Der Blitz schlägt nicht zweimal an dieselbe Stelle ein. Ich würde genau in die Wohnung ziehen.
Ja.
Ja.
Dankeschön fürs Zuhören.
Und wählt mich bitte für mein Vorheben, für mein Vorhaben, den Erdkern auszupumpen, damit wir weniger Erdanziehungskraft haben, damit die Dinge leichter werden. Leichter werden 2024. Tschüss.
und Humsi ist ein Studio Bummens Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.